Willkommen zu meinem Beitrag Jagd versus Hobbyjagd. Trotz steigender Mitgliederzahlen verliert die Jägerschaft in der Gesellschaft zunehmend an Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Auch die Umgehensweise mit dem Wolf trägt dazu erheblich bei. Die Menschen interessieren sich für den Rückkehrer. Aber es sind auch überlieferte Urängste präsent. Aufklärung ist also gefordert. Denn der Wolf als Spitzenprädator bietet uns große Chancen in unseren vom Artensterben bedrohten Kulturlandschaften und weit darüber hinaus. Diese Chancen sah die EU und der Wolf erhielt den höchsten Schutzstatus, welcher auch nur einstimmig, zurzeit sind das 27 Mitglieder, in der EU verändert werden kann. Da uns Staaten wie Rumänien mit ihren 6.000 Bären und ca. 3.000 Wölfen unseren Wolfsproblem auslachen, Italien, Spanien, Griechenland auch sehr wahrscheinlich immer für den Wolf stimmen werden, besteht zum Glück die Hoffnung auf einen weiteren Erhalt des Schutzstatus. Trotz der Versuche einzelner Länder wie auch Deutschland ihn aufzuweichen. Der Wolf ist als Gesundheitspolizist, denn das ist seine Aufgabe aus Sicht von Mutter Natur effektiv und deutlich besser in der Selektion als der Mensch. Gute Dokumentationen mit wissenschaftlichem Background schaffen es bis in die Wohnzimmer und in die Köpfe der Menschen. Die Wissenschaftler selbst und später auch viele Augenzeugen von Begegnungen mit dem Wolf erzeugen ein Bild vom Wolf, das weit weg ist von unseren kindlichen, ängstlichen Prägungen. Weg von den Bildern in Märchen mit den sieben Geißlein, natürlich auch dem Rotkäppchen, in denen, wie sollte es anders sein, der Jäger der Held ist und die Menschen vor dem Bösen rettet. Die Jägerschaft hingegen weicht von diesem Bild offenbar sehr ungern ab. Sie nutzen ein professionelles Marketing und die Medien, um das Bild des gefährlich unberechenbaren Wolfes aufrechtzuerhalten. Kaum noch tiefer recherchierende Homeoffice-Journalisten springen auf und bringen damit ungeprüfte Aussagen in den Druck. Unsachlich, ohne wissenschaftlichen Hintergrund und reißerische Aufmachung, immer mit dem Tenor, dass der Wolf am besten schon morgen bejagt werden muss. Der Jägerschaft wurde zu oft das Vertrauen geschenkt. Jäger gelten automatisch in vielen Berichten der Medien als Experten, obgleich viele noch nie einen Wolf gesehen haben, er in vielen Regionen noch nicht einmal mehr beheimatet ist. Federführend hier ist der Präsident des Jagdverbandes, für den der günstige Erhaltungszustand des Wolfes längst erreicht ist, obgleich das zuständige Bundesministerium den Erhaltungszustand mit ungünstig bis schlecht bewertet. Wenn Deutschland nicht in der EU wäre, der Schutzstatus nicht eine deutliche juristische Grundlage für das geltende Jagdverbot wäre, er würde längst wieder Fuchs bejagt werden. Ständig und auch ohne Schonzeit. Für die breite Masse der über 430.000 Jäger, Jägerinnen ist der Wolf Konkurrent bei Schwarz-, Rot- und Rehwild. Wie der Fuchs beim Federwild. Prädatoren, Beutegreifer also, sind Konkurrenten, die den Skispaß schmälern. Alle Prädatoren haben in der Sichtweise der Jägerschaft keine Daseinsberechtigung. Nur der Jäger reguliert in der Kulturlandschaft die Wildtiere. So der ewige, nicht wissenschaftliche Beginn der Argumentationsketten. Die Jagd ist seit vielen Jahrzehnten stets nur darauf ausgerichtet, schießen zu können. Immer mehr und mit immer mehr Jägern. Aber nicht auf den Erhalt der Natur im Gesamtkontext. Und genau das muss sich sofort ändern. Die Einhaltung zur Jagd und zu Jägern hat sich im Laufe der Zeit verändert und ich kritisiere heute insbesondere die von mir sogenannte Hobbyjagd. Als normaler Spaziergänger im Wald gab es für mich selten mal einen Kontakt mit Jägern. Vielleicht auch, weil man sich blenden ließ von Fake-Schildern wie Achtung Zecken oder Wildruhezone. Heute auch gern genutzt Achtung Wolfsregionen. Alle Schilder einzig zum Nutzen, den Erholungssuchenden aus jagdlicher Sicht den störenden Waldbesucher also fernzuhalten. Fernzuhalten aus Revieren, in denen oft besondere, nicht zulässige Jagdtechnik wie die exzessive Fütterung genutzt wird. Später als Mountainbiker waren da schon erste Konflikte. Noch nicht täglich, aber doch in der Intensität, dass erste Überlegungen zu der Aufgabe und den Handeln mancher Jäger aufkamen. Später als Hundehalter wurden diese Begegnungen noch intensiver. Ich erinnere mich an ein damals für mich sehr schockierendes Erlebnis in der Nähe von Hannover. Mit meinem damaligen Ritschbeck Leon, Er war über das Veterinäramt mit entsprechender Prüfung, der Hundebegleitprüfung VDH, dann für den gesamten Großraum Hannover von der Leinenpflicht befreit. Auf einem sehr breiten, befahrbaren Schotterweg kam ein SUV bayerischer Herstellung angefahren. Zwei Jäger waren Insassen. Das Fahrzeug hielt an meiner Seite. Die Seitenscheibe senkte sich und ein älterer Herr, sich natürlich weder namentlich noch in der Funktion vorstellend, sagte in absolut unfreundlichem Ton und im ersten Satz: "Wenn ich Ihren Hund hier am Revieren sehe, knall ich ihn ab." Zunächst kurz geschockt, bat ich die Herren nochmal auszusteigen, sich mal auszuweisen und mir ihre Gewaltandrohung genauer zu erklären. Der Beifahrer war zwar still und wirkte unbeteiligt, vielleicht war ihm die Situation sogar unangenehm, aber er hielt im Fußraum ein Gewehr. Durchaus empfand ich die Situation nicht nur als überflüssig, sondern auch als ernsthafte Bedrohung, mindestens meinem geliebten Ridgeback gegenüber. Nun war ich im Glauben gegenüber der Gesellschaft, meine Schuldigkeit zum Führen eines solchen durchaus auch großen Hundes getan zu haben. Er war immer entspannt, gehorchte extrem gut und war mit mir im Besitz dieses Zertifikates, welches unterstrich, dass er akkurat geführt wurde und gesellschaftsfähig war. Was war es also, warum diese Herrschaften so reagierten? Die Antwort kam viel später. Es brauchte noch viele ähnliche unglaublicher solcher Erlebnisse. Von diesen werde ich gerne immer mal in zukünftigen Beiträgen berichten. Vom Spaziergänger zum Mountainbiker, dann zum Hundeführer. Eine weitere Verschlechterung im Verhältnis zur Jägerschaft scheint nicht mehr möglich. Oh doch. Kaum für die meisten nicht fotografierenden Menschen nachzuvollziehen, aber zu Fuß in den Wäldern, meist auf dem Weg befindlich, gern auch mal im größten Respekt gegenüber den Wildtieren abseits der Wege, aber mit einem großen Teleobjektiv in der Hand stand ich fortan ständig und noch viel stärker im Visier der Jägerschaft. Pauschal waren da unzählige, unfreundliche Nachfragen, was man denn da suchen würde, was man fotografiert, ob man denn gar die nötige Lizenz dazu hat. Fortan waren auch massivste Drohungen ständig präsent. Angeblich nicht querfeld eingehen zu dürfen, bestimmte Wege meiden zu müssen, waren noch harmlose Äußerungen. Warum eigentlich? War oder ist da was zu verbergen? Bezeugte eventuell der Fotoapparat Vorkommnisse, die den Verantwortlichen unangenehm werden könnten? Die Fragen und die daraus resultierende Nachforschung von mir zu diesem Verhalten addierten sich und tatsächlich hatte ich mit vielen Fotofreunden Unfassbares gesehen. Auch dazu später in anderen Beiträgen. Weil ich immer wieder gefragt werde, was denn Hobbyjagd ist, anbei hier meine Definition. Grundsätzlich ist der Begriff natürlich nicht geschützt, der Interpretationsfreiraum daher riesig. In meinen Augen ist man bei einem Hobby, gleich welcher Art, mit großer Leidenschaft und Inbrunst dabei. Diese Leidenschaft gilt in der Hobbyjagd nicht dem Gesamtkontext Natur, sondern der Schussabgabe, dem Moment, den viele Hobbyjäger in ihren Foren als den Kick beschreiben. Es geht bei einer Vielzahl nur rein ums Töten. Da werden zum Beispiel völlig sinnlos ohne jeglich wissenschaftlichen Ansatz Füchse geschossen oder in perfiden Fallen zu Tode gebracht. So auch eigens dafür in einer hohen Anzahl gezüchtete Fasane, siehe Anlage und Füchse werden inklusive ihrer Jungen getötet, in grausamen Fallen und das auch in allen Naturschutzgebieten. Sie werden erlegt und einfach im Wald zurückgelassen, ohne jeglichen Nutzen. Persönlich hatte ich einen Fund von 11 getöteten im Wald zurückgelassenen Füchsen. Von euch wurden mir Videos mit bis zu 17 Füchsen zugesandt. Des Weiteren ist die Hobbyjagd eben genau der Anteil der Jagd, der die Wildtiere im Bestand nach oben treibt. Diese Jagd sorgt dann also für immer mehr Wildtiere. In der Populationsdynamik wird genau dort angesetzt, wo eigentlich gemäß der Umweltkapazität eine natürliche Sättigung der Bestände stattfinden würde und die weiteren Populationen natürlicherweise abnehmen würden. Diese aber wird jedes Mal durch die Bejagung zurückversetzt in den Anfangsbestand, in dem die Natur sofort wieder mit mehr Geburten gegensteuert. Weibliche Tiere sind dann deutlich früher in der Geschlechtsreife, es werden deutlich mehr Jungen geboren. Das ist gewollt, das ist gesteuert, das ist Hobbyjagd. Hochrechnungen gehen davon aus, dass 2030 ca. 500.000 Jäger 1,5 Millionen Rehe schießen und 1 Million Wildschweine erlegt werden, so ca. insgesamt 6 Millionen Wildtiere getötet werden, Jahr für Jahr. Die eigenen Angaben übrigens der Jagdstrecken beweisen das, was Professor Dr. Reichholf, übrigens auch unten in der Anlage als Video, kurz in der wichtigsten Sequenz zu sehen. Bitte schaut es euch an, das ist ganz, ganz wichtig. Die Jagdstrecken belegen, dass in den Anfängen der 1990er Jahre mit 300.000 Jägern nur etwa jedes Jahr noch 900.000 Rehe bis 160.000 Wildschweine erlegt wurden. In den letzten Jahren aber waren es mit über 400.000 Jäger 1,32 Millionen Rehe und über 800.000 Wildschweine pro Jahr. Tendenz ist weiter steigend, wie bei allen anderen Wildtierarten auch. Es gibt sicher Jäger, die mit größtem Respekt töten. Vielleicht nur, wenn es aus ihrer Sicht und Überzeugung tatsächlich sein muss. Oder sie als Wildhüter bestellt sind, wie zum Beispiel im jagdfreien Genf. Dort tatsächlich vielleicht zum eigenen Verzehr des Fleisches, ernährungsspezifischer Sinn und Unsinn hier mal beiseite gelassen, das wäre durchaus zu akzeptieren, wenn der Mensch sich naturidentisch ins biologische System der Prädatoren einfügen würde. Also die Anzahl der Entnahme, Tötungen, in etwa der eines anderen Prädators entspräche und damit aus rein biologischer Sicht für die Natur im Ganzen zu verkraften wäre. Die Jagd und damit die Jäger splitten sich heute in unglaublich viele Interessengruppen auf. Da sind zum Beispiel Trophäenjäger. Ganz besondere Trophäen, wie der Wolf, werden im Ausland für ca. 4.500 Euro geschossen. Deutschland ist weltweit der zweitgrößte Konsument für Jagdreisen. Sehr oft werden noch im Frühjahr Trophäen zur Hegeschau ausgestellt. Ein Stück weit wird die Hegeschau unter Jungjägern heute abgelöst, zum Beispiel durch ein Reel oder ein Foto auf Instagram oder anderen Plattformen. Aber auch Gesellschaftsjagden werden durchgeführt, Treib- und Rückjagden. Eine solche fand zum Beispiel mitten in der Jägerschaft selbstverständlich bekannten Reproduktionsstätte einer besonders geschützten Tierart, dem Wolf, statt. Mit dabei waren Jäger und jagende Wolfsberater. Die Treibjagd war gemäß aller Regeln sicherlich juristisch zulässig, sogar zur Paarungszeit der Wölfe und inmitten ihrer Reproduktionsstätte. Genau wie der ständig präsente Harvester ausgerechnet zur Welpenzeit über Monate exakt dort die Wälder zerstörte. Beides, Treibjagd und Rodung im Kerngebiet der Wölfe, ist in meinen Augen jedoch ethisch höchst verwerfliches Handeln. Die viel zitierte und sogar aus dem Bundesjagdgesetz zum Pflichtteil, zum angeblichen Pflichtteil deklarierte Hege der Jäger richtet sich ganz klar dahin aus, noch mehr Wild zu schießen. Während die Jagd, also die Tötung von über 5 Millionen Wildtieren pro Jahr, ein Eingriffsversuch in die Bestände nach unten darstellt, ist die Hege ein Eingriffsversuch, bestimmte einzelne Bestände zum angeblichen Schutz nach oben zu korrigieren. Das aber unter Zuhilfenahme der Tötung vieler anderer Wildtiere, deren erklärten Feinde nämlich. So wird zum Beispiel in der Hege der Fuchs erschossen, um den Fasan oder andere Bodenbrüter zu bevorteilen. In dieser Hegemaßnahme wird alles geschossen, was den Bestand des Fasans gefährdet. Marder, Fuchs, Krähe, Eichelhäher, Elster, eben wegen der Küken. Das ist Hege, also extrem faunenverfälschend. Zur Gesellschaftsjagd wird dann übrigens auch der geschützte Fasan geschossen. 90.000 Stück pro Jahr laut den Jagdstrecken der Jagdverbände. Interessant ist auch, dass von den 71.500 nachgewiesenen Tierarten in Deutschland ungefähr 48.000 Tierarten in deutschen Wäldern, immerhin ja ein Drittel unserer Gesamtfläche, ausmachen, Wiesen und Bergen leben. Viele davon sind Insekten. Doch immerhin auch 328 Vogelarten und 104 verschiedene Säugetiere. Viele Dutzend Amphibien und Reptilien gehören auch dazu. Aber nur knapp etwa 40 Wildtierarten unterliegen dem Jagdrecht. Einige wenige nur in bestimmten Bundesländern der ganzen Schonzeit, wie zum Beispiel Elch, Luchs oder tatsächlich auch der Wolf. Der Wolf bislang in Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein. Wenn doch Naturschutz betrieben wird, wenn man der jagdlichen Argumentationskette folgt, warum dann nur in Bezug auf diese wenigen knapp 40 Wildtierarten von ungefähr 48.000 Tierarten in deutschen Wäldern? Das Zusammenspiel von Pilzen, Pflanzen, Tieren ist so unfassbar komplex und zwingend im Ganzen zu sehen. Da reicht es nicht zu meinen, man hätte mit der Regulation der 40 Arten die Natur im Griff. Mindestens sind alle Prädatoren, die am besten ausgelöscht werden sollen, siehe dazu Anlage, Hege und Pflege, Prädatorenregulierung. Zu gern würde man daher auch beim Wolf und anderen Prädatoren den Schutzstatus aufheben, die Konkurrenten loswerden, sie bejagen wie den Fuchs. Das ganze Jahr direkt oder per perfider Fallenjagd, wie in so unfassbar vielen Wäldern und Naturschutzgebieten. Warum bitte lassen wir das zu? So, vielen Dank, das war's auch schon wieder. Auf der Homepage habe ich jede Menge Anlagen, interessante Anlagen. Und bitte, bitte, bitte schaut euch die Sequenz Professor Dr. Reichholf auch mal an. Ganz, ganz wichtig, Populationsdynamik. Das alles wird letztendlich von den Zahlen der Jagdstrecken bewiesen. Das ist ganz wichtig. Vielen, vielen Dank. Bis demnächst wieder. Ciao.